freak, 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 freak radio. Willkommen bei Freak Radio. Bei uns geht es heute um Autismus. Etwa 1% der Bevölkerung sind autistisch, doch viele wissen nicht, dass es sie betrifft. In ihrem autobiografischen Erstlingswerk beschreibt Manis Hübner den schwierigen, bisweilen schmerzhaften Weg zur richtigen Diagnose und spricht über ihren Alltag mit Autismus. Herzlich willkommen, Manis Hübner. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Verstörungstheorien, die Memoiren einer Autistin gefunden in der Badewanne. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wirkt sich Ihr Autismus im Alltag tatsächlich aus? Weil beschrieben wird er als eine neurologische Entwicklungsstörung. Ist das etwas, das Sie so unterschreiben würden?
Ich würde das lieber ein bisschen positiv framen. Autismus ist eine neurologische Diversität. Also das heißt ganz grob heruntergebrochen, unser Gehirn ist ein bisschen anders vernetzt, was sich so auswirkt, dass wir eine komplett andere Wahrnehmung haben. Und eine andere Wahrnehmung ist etwas, was man Leuten sehr, sehr schwer vermitteln kann, weil sie die eigene Wahrnehmung ja als total normal betrachten und glauben, alle Menschen fühlen und denken wie sie. Ja, nee, Blödsinn. Bei Autisten funktioniert vieles ein bisschen anders. Wir nehmen Umweltreize zum Beispiel sehr intensiv wahr, können sie ganz schlecht ausblenden. Wir verarbeiten Kommunikation anders, was bedeutet, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir die Informationsebene verlassen. Wir können nonverbale Kommunikation sehr, sehr schlecht. Manche sprechen gar nicht, was völlig okay ist, kommunizieren dann mit Gesten zum Beispiel oder manche greifen auf Gebärdensprache zurück, was auch total cool ist. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir andere, also Autismus bedeutet auch, dass wir andere Alltagsstrukturen haben. Vieles ist durch Rituale gestützt, durch sich immer wiederholende Handlungen und Tätigkeiten. Und wenn die ausfallen, ist es dann natürlich schwierig für uns.
Sie haben auch immer wieder den Blickkontakt beschrieben und die Frage, warum dieser fehlt, kommt sehr häufig, haben Sie gemeint. Was hat es damit auf sich?
Menschen sind auf Blickkontakt, auf Augenkontakt gepolt und interpretieren da unfassbar viel rein und möchten, dass Autistinnen und Autisten ebenfalls Augenkontakt aufnehmen, und es gibt schlimme Methoden, ihnen das anzutrainieren. Also ich bin sehr dagegen. Augenkontakt ist für uns sehr unangenehm, weil durch die Augen ganz viele Informationen übermittelt werden, die wir nicht entschlüsseln können. Und es gibt Autistinnen und Autisten, die das sogar als körperlich schmerzhaft empfinden. Also diese Konvention, Blickkontakt, Augenkontakt zu halten, ist für uns etwas sehr, sehr Schwieriges. Und es wäre sehr in unserem Sinne, wenn man da weniger Wert drauf legt.
Augenkontakt halten müssen, nicht absichtlich aufbauen und dann wieder weggehen, genau. Sondern dieses konventionelle, von außen aufgezwungene, schau mir in die Augen.
Genau. Menschen denken dann, man würde lügen, wenn man keinen Augenkontakt sucht oder etwas verheimlichen. Oder es ist ja Blödsinn, es ist einfach nur unangenehm für uns.
Gibt es andere Tendenzen, weil wir im Vorgespräch uns darüber unterhalten haben, wie sozusagen Normativität hergestellt werden kann. Inwiefern gibt es aus Ihrer Sicht kritische Herangehensweisen, Autisten vermeintlich normale Strukturen anzutrainieren?
Autistinnen und Autisten auf Normalität zu trimmen, ist ein ganz schlimmer Trend, der auch absolut gegen Inklusion läuft. Inklusion heißt nicht, dass sich eine Gruppe an die Masse anpassen muss. Das funktioniert so nicht. Es gibt dann Verhaltenstherapien, Lernmethoden wie ABA, die mit sehr, sehr fragwürdigen und teilweise missbräuchlichen Methoden 40 Stunden die Woche, manchmal die ganze Wachzeit über autistischen Kindern Normalität antrainieren wollen, beziehungsweise das, was Menschen unter Normalität verstehen. Und das Ziel ist dann quasi, dass sie ihr autistisches Sein, ihre autistischen Verhaltensweisen verlieren, was so nicht funktioniert, weil sie verlieren sie nicht. Sie unterdrücken sie nur aus Angst vor Strafen. Und es geht ihnen oft sehr, sehr schlecht mit dieser Therapie. Es entstehen posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angststörungen. Und geholfen ist dabei im Prinzip niemanden. Aber in Österreich gilt es noch als der Goldstandard für Autistinnen und Autisten, was eigentlich sehr, sehr grausam ist und sehr menschenverachtend.
Gibt es anderswo aus Ihrer Sicht bessere Ansätze, was das anlangt?
Es gibt zum Beispiel Teach, das ist eine Möglichkeit, den Alltag zu strukturieren. Es gibt etwas, das nennt sich Geduld und Augenhöhe und Achtung voreinander. Das ist mein Nonplusultra, begegnet den Leuten mit Autismus einfach auf Augenhöhe und mit Respekt und sprecht mit ihnen und habt Geduld, wenn Dinge nicht so schnell funktionieren oder wenn Dinge anders funktionieren. Das ist völlig okay.
Das heißt auch ein Stück weit das Akzeptieren des anderen, so wie er ist.
Genau. Nur weil bei uns ein Label drauf pappt, müssen wir nicht anders behandelt werden.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie oftmals auf den Autismus an sich reduziert werden. Jetzt schreiben Sie, ich bin nicht der Autismus, er ist nicht, was mich ausmacht. Haben Sie je überlegt, wie Ihr Leben wäre, wenn Sie quasi nicht autistisch wären? Gibt es solche Gedankenspiele überhaupt?
Das sind immer nur Fragen, die an mich, also ich wurde das schon mehrfach gefragt, habe da natürlich keine Antwort drauf, weil dann wäre ich ein komplett anderer Mensch und ich habe keine Ahnung, wie ich als, dann bin ich ja nicht ich, ich kann nicht mal mehr vom Wort ich ausgehen. Ich weiß nicht, wie dieser andere Mensch wäre und der interessiert mich auch nicht.
Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle ein bisschen Musik und steigen dann ein in den zweiten Block, der sich beschäftigt mit Ihrem Weg zur Diagnose und dann im dritten und letzten Block ein wenig den Menschen zu Hause ein Werkzeug mit auf den Weg zu geben, sagen wir es so.
It's a wonderful life, it's a wonderful life, traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact, set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile.
Willkommen zurück zu einer Frick-Radio-Sendung zum Thema Autismus. Bei uns zu Gast ist heute Marlies Hübner und wir haben gerade ein wenig Musik gehört in der Pause. Nachdem Musik in Ihrem Leben doch eine wichtige Rolle spielt, frage ich jetzt mal nach, wer war denn das, den wir gerade vernommen haben und warum wurde dieser Titel ausgewählt?
Das war Benjamin Clementine, den ich schon sehr lange sehr mag. Er hat eine ganz, ganz außergewöhnliche Stimme, vielleicht eine der außergewöhnlichsten überhaupt. Und ich habe ihn letztes Wochenende beim Out of the Woods Festival live gesehen. Einige Hörer würden jetzt wahrscheinlich gleich aufschreien und sagen, was, Autisten auf Festivals, das geht doch nicht. Ha, das geht wohl. Alles geht, wenn man Einfluss auf das Setting hat. Und auch Festivals sind möglich, brauchen halt einfach eine sehr, sehr gute Vorbereitung und eine sehr, sehr lange Erholungszeit. Aber hey, ich habe Benjamin Clementine live gesehen und das war für mich unfassbar besonders.
Wie nimmt man sich diesen Einfluss auf das Setting?
Beim Out of the Woods Festival war das recht einfach. Es gab besondere Tickets, die Zugänge zu einem Balkon ermöglicht haben, zu separaten, ruhigen Räumen. Die haben es VIP-Tickets genannt. Ich nannte es, wow, geil, Barrierefreiheit.
Das heißt, Barrierefreiheit einmal, wenn man so will, in einem anderen Aspekt.
Genau. Leute denken bei Barrierefreiheit ja immer nur an Rampen und Blindenstreifen. Das ist wichtig, aber lange nicht alles. Für mich ist schon sehr, sehr direkte Kommunikation auf der Sachebene eine ganz, ganz wichtige Barrierefreiheit.
Gehen wir zurück auf die Sachebene, weil wir haben jetzt so getan, als wüssten Sie schon immer, dass Sie Autistin sind. Sie haben aber die Diagnose erst mit 27 Jahren bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was war denn überhaupt der Auslöser, sich testen zu lassen und wie läuft so eine Diagnose ab?
Das war eine sehr, sehr schlimme Zeit in meinem Leben. Ich habe, bis ich etwa 27 war, mit aller Kraft und auch der, die ich gar nicht hatte, versucht, Erwartungen zu entsprechen und mich anzupassen und zu funktionieren wie ein normaler Mensch. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwann ist dieses ganze Gerüst der scheinbaren Normalität zusammengebrochen und damit auch mein Leben. Und als ich dann mitten in diesen Trümmern saß und versucht habe, einen Weg zu finden, auf den ich weitergehen kann, trat dann jemand an mich heran, ein guter Freund, und sagte, ob ich mich denn eigentlich schon mal mit Autismus beschäftigt hätte. Das würde ja schon sehr gut auf mich passen. Und ich war sehr entsetzt. Ich dachte an diese ganzen furchtbaren Klischees wie Rain Man und ich kann Zahnstocher zählen, die auf den Boden gefallen sind, kann ich natürlich nicht. Und ich bin auch wirklich nicht gut in Mathe. Ja, und das hat dann noch mal ein Jahr gedauert, bis ich mir gedacht habe, naja, okay, vielleicht lag er gar nicht so falsch. Ich versuch's mal und die werden eh sagen, nee, sie haben irgendwas, was man therapieren kann, gehen sie wieder nach Hause. Es kam dann aber ganz anders. So eine Diagnostik ist etwas sehr Anstrengendes, sehr Gründliches. Man hat mehrere Gespräche mit Fachärzten und Fachärztinnen, muss sehr viele Fragebögen beantworten. Die Eltern werden hinzugezogen und müssen ebenfalls viele Fragen beantworten. Das wird dann alles sehr gründlich ausgewertet. Die Autismusdiagnostik funktioniert nach dem Ausschlussverfahren. Das heißt, man geht von einem riesigen Pott Diagnosen aus und mit diesen Frage-Antwort-Spielen, mit Gesprächen, mit Fragebögen und Tests wird dann eine Möglichkeit nach der anderen aussortiert. Und man schaut dann, was überbleibt. Und ja, es war Autismus. Und das ist völlig okay. Sehe ich inzwischen so.
In den Wochen nach der Diagnose haben Sie aber Ihr Leben sozusagen durchanalysiert. Vergangene Ereignisse nochmal durchgespielt, haben Sie beschrieben. Mhm. Und bewertet. Ist es für Sie jetzt leichter, mit Ihrer Situation umzugehen?
Das waren nicht Wochen, das waren eigentlich Monate und Jahre, wenn man es genau nimmt. Und irgendwie hört dieser Prozess auch nie auf. Es kommen ja immer neue Erlebnisse dazu, die man immer wieder von Grund auf analysiert und versucht zu verstehen und Menschen zu verstehen. Das gelingt nicht mal mehr Neurotypischen. Aber wir haben natürlich wieder den Anspruch an uns. Wie war die Frage?
Sie haben sie ja gar nicht schon beantwortet, nämlich dass es scheinbar ein Prozess ist, ja, sich mit dem eigenen Sein auseinanderzusetzen, und zwar einer, der nie aufhört.
Ja, uns wird natürlich von klein auf beigebracht, dass Behinderung was ganz, ganz Schlimmes ist und dass das überhaupt nicht funktioniert und dass man sich darüber hinaus entwickeln muss und stell dich doch nicht so an und reiß dich doch mal zusammen. Man muss wirklich lernen, das von sich zu schieben. Ich bin nicht, wie ich bin, weil ich mir keine Mühe gebe. Und ich bin auch nicht, wie ich bin, weil ich keine Lust auf Menschen habe. Im Gegenteil. Es ist einfach so. Und das ist völlig in Ordnung. Ich bin völlig in Ordnung. Und jeder andere Autist, jede andere Autistin ist völlig in Ordnung so. Und es dauert unendlich lang, bis man das auch wirklich verinnerlicht hat.
Mit welchen Vorurteilen kämpfen Menschen, die mit dem autistischen Spektrum leben, um diesen Begriff auch einmal reinzubringen?
Also dafür müssten wir die Sendungszeit um 3 bis 5 Stunden erweitern, bis ich alles durch habe. Aber mir wurden so Dinge gesagt wie, bist du nicht eigentlich viel zu schlau für Autismus? Bist du nicht eigentlich viel zu dumm für Autismus? Hast du dich eigentlich schon mal auf XYZ testen lassen? Hast du jetzt eine Inselbegabung? Nein, aber ich wäre gern auf einer Insel.
unter den Highlights im Buch war auch, du schaust gar nicht aus wie eine Autistin.
Ja, das ist der Wahnsinn. Wie schaut denn so eine Autistin aus? Kann mir aber auch keiner sagen.
Sozusagen der Versuch, aufgrund des Aussehens schon zu erkennen, was los sein sollte. Mhm. Welche Bewältigungsstrategien haben Sie denn für sich entwickelt, um mit Ihrem Autismus umzugehen, um nicht zu sagen, sich damit vielleicht ein Stück weit anzufreunden?
Naja, privat weiß ich mittlerweile sehr gut, wo meine Grenzen liegen und wie viel Erholungszeit ich ungefähr nach einem sehr anstrengenden Ereignis brauche. Privat habe ich Freundinnen, die sehr sensibel sind und auch merken, wenn es mir mal nicht gut geht und die mir bewusst und unbewusst Barrierefreiheit geben. Und im Beruf bin ich einfach sehr, sehr offen und spreche Dinge sehr konkret an, auch wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Probleme habe, wenn ich was anders sinnvoller finde oder eine andere Herangehensweise habe. Also ich glaube, dass Offenheit und Kommunikation bei Autismus ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel sind, um gut zurechtzukommen.
Und wie legt man diese Kommunikation an?
Das ist halt tatsächlich ein Problem, weil Kommunikation ja eine unserer Schwächen ist. Und da muss jede Autistin, jeder Autist für sich einen Weg finden. Nicht alle können so direkt und so selbstbewusst darüber sprechen, wie ich es kann, das weiß ich. Und ich bin da in gewisser Weise schon sehr privilegiert. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann jemanden hinzuziehen, den man vorher gebrieft hat. Man kann das schriftlich machen. Man kann sich so viel Zeit lassen, wie man braucht. Man kann, wenn es leichter fällt, Dinge aufsprechen, auf eine Aufnahme machen. Also, oder zeichnen, wie Fuchskind das zum Beispiel macht. Das ist eine ganz, ganz tolle autistische Comiczeichnerin. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und jeder muss da seine eigene finden und wird es sicher auch.
Das heißt, ein Stück weit auch die Kommunikationswege, die zur Verfügung stehen, ausprobieren und so lange suchen, bis man die eigenen gefunden hat.
Genau. Ich würde zum Beispiel noch sehr, sehr gerne Gebärdensprache lernen, weil ich denke, wenn ich Phasen habe, in denen es mir sehr schlecht geht und ich nicht gut kommunizieren kann, kann das vielleicht eine Möglichkeit der Barrierefreiheit für mich sein? Zum einen, zum anderen ist es eine total coole Fremdsprache.
Aber auch keine internationale, wie wir gelernt haben.
Ja, das ist so schwierig. Das ist so schade. Und die internationale Gebärdensprache, die beherrschen wohl lang nicht alle. Es ist ja auch schwierig, dann zwei Sprachen lernen zu müssen. Stelle ich mir so vor, ich weiß es nicht.
Wir werden es erforschen, weil im November gibt es hier auf Frickradio eine Diskussion zum Thema der Wiener Dialekt, wo wir das sich hinentwickeln. Und da werden wir auch ein Stück weit die Gebärdensprache im Wienerischen unter die Lupe nehmen. Also
cool.
Ein Stück weit auch die Beschäftigung mit der Sprache und mit der sprachlichen Veränderung. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf Sie zurückkomme, Sie haben Ihren Kommunikationsstil immer als relativ knapp, sachlich und ohne Subtext beschrieben. Ist das etwas, womit Ihre Mitmenschen mittlerweile gut umgehen können?
Die, mit denen ich regelmäßig und viel zu tun habe, ja. Die können damit gut umgehen. Andere Menschen sind immer noch mal schnell vom Kopf gestoßen und ich versuche mich dann zu rechtfertigen, was auch nicht gut ist. Das sollte man nicht müssen. Aber es braucht halt immer ein bisschen. Ich habe Anlaufschwierigkeiten bei neuen Menschen. Ich bin ja auch, das glaubt mir nie jemand, aber ich bin auch eigentlich sehr, sehr schüchtern. Versuche das nur immer mit sehr viel furchtbaren Gebrabbel zu überspielen.
Wenn es funktioniert?
Es verstört Menschen, glaube ich, aber da müssen wir alle durch.
Wie wichtig sind Freundschaften für Sie? Weil eines der Vorurteile, mit denen Sie gerne aufräumen würden, ist, dass Autisten, ich zitiere, gefühllose Roboter seien. Und Sie sagen, das ist überhaupt nicht so, das ist furchtbar. Also muss ich ja fast nach den Freundschaften und deren Bedeutung fragen.
Also tatsächlich ist es so, und es gibt wahnsinnig viele Studien, die das stützen, dass Autistinnen und Autisten unfassbar empathisch sind. Also so sehr, dass sie selbst massiv darunter leiden. Ich nehme Stimmungen und Gefühle anderer Menschen so stark auf, dass es mir manchmal körperlich selber wehtut. Aber ich verarbeite sie anders und gebe sie anders wieder. Also man sieht mir nicht unbedingt an, wenn ich Empathie empfinde. Und Menschen schlussfolgern dann, na, wo ich nichts sehe, da ist auch nichts. Und das ist natürlich sehr falsch und sehr diskriminierend. Freundschaften sind für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich musste erst über 30 werden und nach Wien ziehen, bevor ich wirklich intensive, schöne, gleichberechtigte und nachhaltige Freundschaften führen konnte. Es ist halt sehr anstrengend natürlich, bedarf viel Kommunikation. Und ich weiß, dass es manche Menschen mit Autismus nicht schaffen, sich aber sehr, sehr wünschen und deswegen auch sehr einsam sind. Also Einsamkeit ist ein Problem.
Da wird aus dringend benötigter Alleinzeit, habe ich ein Zitat im Kopf, schnell unerwünschte Einsamkeit.
Richtig, der Übergang ist fließend. Vor allem, wenn man es selbst in dem Moment nicht unbedingt kommunizieren kann. Und Menschen verstehen nicht, wenn man oft absagt. Also ich habe früher auch ganz, ganz oft Dinge abgesagt. So, kommst du mal mit in den Club, kommst du mit ins Café, kommst du mit ins Freibad, dies, das. Und ich hatte nie die Kraft dafür und habe immer abgesagt. Und irgendwann wird man nicht mehr gefragt. Und irgendwann steht man draußen. Das geht sehr schnell. Und dann ein Umfeld zu finden und einen Freundeskreis zu finden, der anders denkt und der einen selbst mitdenkt, der Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen, mit Herausforderungen einfach mitdenkt. Also, um es knapp zu sagen, ganz inklusive Freundschaften, die sind selten und das Privileg haben leider nicht alle Menschen.
Darf ich noch fragen, was hat Sie nach Wien verschlagen? Wenn Sie schon kurz anreisen, dann muss ich da noch dranbleiben.
Ich habe bald mein Einjähriges in Wien. Sehr schön, ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich habe damals eine Fernbeziehung geführt mit einem Mann, der in Wien wohnt. Jetzt immer noch in Wien wohnt, zufälligerweise in meiner Wohnung, was ich sehr begrüße. Und ja, das mit der Fernbeziehung ist furchtbar anstrengend und nervig. Und es ist eine Weile ganz cool und aufregend und man freut sich immer dann besonders auf die gemeinsame Zeit, aber auf Dauer ist das einfach nichts. Und ich habe dann einen sehr spannenden Job hier gefunden und da war das Klügste, was ich tun konnte, einfach alles zusammenpacken und herzuziehen.
Ohne es gleich zu verraten, aber man kann schon sagen, Sie arbeiten bei einer NGO im Menschenrechtsbereich.
Ja.
Wo sind Sie eigentlich aufgewachsen, wenn Sie sagen, es hat mich nach Wien verschlagen? Könnte man auch nachlesen, aber ich frage jetzt einfach mal.
Ach, ich habe da auch so eine kleine Odyssee hinter mir. Aufgewachsen bin ich im Osten von Sachsen, im Niemandsland, also quasi Niemandsland. Und habe noch ein paar Jahre DDR mitgemacht, kann mich da aber kaum noch dran erinnern, da war ich noch sehr klein. Und bin dann zur Ausbildung nach Baden-Württemberg gezogen, ganz alleine. Das war sehr herausfordernd, sehr traumatisch und wirklich nicht die schönste Zeit in meinem Leben. Und bin dann in Baden-Württemberg hängen geblieben für einige Jahre. Genau, bis es mich dann nach Wien verschlagen hat.
Kindheit und Jugend, da gibt es ja auch ein eigenes Kapitel im Buch. In welcher Erinnerung haben Sie diese Zeit? Weil leicht war sie nicht, haben Sie angesprochen.
Ja.
Weil doch zu dieser Zeit noch nicht Ihnen klar war, so ist es. Was gibt es da an positiven und negativen prägenden Erlebnissen aus Kindheit und Jugend?
Also ich bin nach der Wende eingeschult worden und da hatten die Leute einfach andere Probleme, als sich um diese merkwürdigen Kinder zu kümmern, die zwar in der Schule total gut sind, aber bei allen anderen Dingen versagen. Und man wurde dann halt so mitgezogen und ich war eigentlich immer Außenseiterin und habe mich nie in Gruppen, in Klassengemeinschaften einfügen können. Das war wirklich keine schöne Zeit. Ich habe immer sehr gekämpft, um gemocht zu werden. Habe nicht verstanden, dass, obwohl ich alles gemacht habe, was man tun muss, um gemocht zu werden, nämlich alles, was die anderen auch tun, es bei mir nicht funktioniert. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, dass andere da quasi eine Art Geheimsprache haben, die ich einfach nicht verstehe. Ich wusste das damals nicht.
Da haben Sie auch beschrieben, Sie bräuchten eigentlich oder wünschen sich bis zu einem gewissen Grad ein Kommunikationsproblem. Leitfaden, wie man mit uns Neurotypischen denn umgehen sollte.
Ja, so eine Art Gebrauchsanweisung, das wäre verdammt cool.
Wobei, die bräuchte ich öfter mal bei anderen Menschen und hab sie auch noch nicht. Also.
Ja, aber irgendwie kommen Nicht-Autisten besser damit klar. Ich weiß nicht, ob sie es überspielen, ob sie sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Irgendwas funktioniert bei euch auch intuitiv, was bei mir über Nachdenken und Analyse geschieht.
Gibt's zum Thema Diagnose, / der Weg dorthin, noch was Wichtiges, bevor wir diesen Blog abschließen?
Vielleicht sollte ich einen Satz an die Eltern von autistischen Kindern richten, weil die es oft sehr schwer haben. Also werden Autistinnen und Autisten ja schon als Kind diagnostiziert. Bei uns damals war das Wissen nicht da. Man wusste, da stimmt was mit den Kindern nicht, aber man hatte keine Ahnung was. Mittlerweile erkennt man das sehr viel früher und oft schockiert und traumatisiert es Eltern sehr und sie geraten dann in diesen Strudel der defizitären Wohlfahrtsindustrie. Und Fakt ist einfach, okay, euer Kind hat jetzt eine Autismusdiagnose, aber das ist dasselbe Kind wie vorher und es ist genauso wundervoll und liebenswert und das wird seinen Weg anders gehen als vielleicht erhofft und erwünscht, aber es wird seinen Weg gehen.
Das heißt auch ein Appell, das eigene Kind so zu nehmen, wie es ist und es nicht ändern, umerziehen oder verbessern zu wollen.
Genau. Gerade autistische Kinder brauchen manchmal sehr viel länger. Also sie sind intellektuell gerne mal weiter. Autismus und kognitive Behinderung sind zweierlei. Kann zusammen auftreten, muss aber nicht. Und viele Autistinnen und Autisten sind intellektuell ihren Altersgenossinnen voraus, sind aber dann in emotionalen oder alltagspraktischen Dingen in der Entwicklung hinterher. Das passiert und das ist völlig in Ordnung. Manchmal braucht es einfach Zeit und Geduld. Das ist für Eltern schwer. Die hätten gerne oft das, wie von Kinderärzten, Pädagogen etc., so eine Art Plan punktgenau eingehalten wird in der Entwicklung. Aber so funktioniert Entwicklung nicht. Deswegen mit Geduld und mit Liebe funktioniert alles.
Geduld und Liebe am Ende dieses Blogs. Wir hören jetzt wieder etwas Musik. Safe Travels, Musik ab bitte. Safe Travels, Lisa Hennigan war das. Marlies Hübner, welche Bedeutung hat überhaupt Musik in ihrem Leben? Sie haben gemeint, es sei das erste Mal gewesen, dass sie jemand nach Musikwünschen für eine Radioaufzeichnung gefragt habe.
Wie erklärt man, warum einem Musik sehr wichtig ist? Ich weiß es gar nicht. Ich höre zum Beispiel grundsätzlich Musik, wenn ich das Haus verlasse. Die Welt ist wahnsinnig laut und zwar nicht gut laut, sondern stressig, kakophonieartig laut und ich brauche einfach Kopfhörer und Musik, um nicht völlig eine Reizüberflutung zu bekommen. Musik unterstützt meine emotionale Wahrnehmung und es ist vielleicht bezeichnend, dass ich sehr gerne melancholische, traurige Musik höre. Aber ja.
Und wie geht's Ihnen mit Gerüchen? Weil die spielen ja auch eine nicht unwesentliche Rolle, haben Sie gesagt.
Ja, bei mir sind Geräusche, Gerüche und das Licht, das sind meine schlimmsten, also meine anstrengendsten Sinnesreize. Ich komme mit Haptik von Dingen zum Beispiel sehr gut klar. Ich habe kein Problem mit schwierigen Stoffen auf der Haut. Das geht an anderen Autistinnen wieder anders. Ich habe kein Problem mit enger Kleidung. Das können auch manche nicht. Aber, Gerüche, meine Nemesis. Menschen riechen sehr schnell, sehr schlecht. Das wissen sie gar nicht.
Was könnten Sie machen, außer sich zu waschen und vielleicht das eine oder andere Deo verwenden?
Ein bisschen Platz lassen, Abstand bitte. Menschen haben ganz, ganz, also manche Menschen haben ganz wenig Feingefühl, was die Räume um andere Personen angeht und dringen gleich so in die privaten Räume ein, indem sie einem sehr, sehr nahe kommen und das ist unangenehm.
Ist es wirklich so schlimm, dass ihnen die Leute ungefragt nahe kommen? Weil von Rollstuhlfahrern oder blinden Menschen kennt man diese Anekdoten ja durchaus, dass sie ungefragt auf die andere Straßenseite buxiert oder ungefragt über den Kopf gestreichelt werden.
Nicht im Ernst.
Geht das Ihnen auch so?
Um Gottes Willen. Nee, aber Menschen, das zum Glück nicht. Ich glaube, es gibt Tote, wenn mir jemand ungefragt über den Kopf streichelt. Gott, es tut mir irre leid zu hören. Das ist echt grauenhaft. Die Menschen berühren im Gespräch gerne andere Menschen. Das ist irgendwie eins dieser nonverbalen Signale, Bonding, Sympathie aufbauen. Keine Ahnung, es ist furchtbar. Möchte bitte nicht berührt werden. Ja, oder dieses auf die Schulter fassen im Job, das passiert auch, ist bei mir zum Glück aktuell nicht, aber oder halt in der U-Bahn Gerempel, Gedrücke. Wo das in Wien sind Menschen höflicher als in Deutschland im Umgang draußen auf der Straße. Das muss ich mal bitte sehr lobend hervorheben. In Deutschland wird mehr geschubst und gedrängelt.
Was für Unterschiede haben Sie festgestellt in Bezug auf Österreich und Deutschland, wenn wir schon beim Thema Wiener und Ihre Eingarten sind?
Also ich fühle mich hier sehr, sehr viel wohler, als ich mich jemals in einer deutschen Stadt gefühlt habe. Das als Deutsche zu sagen, ist, glaube ich, schwierig. Wien ist, oder Österreich generell, so wie ich es erlebt habe, ich kann ja immer nur von meinen eigenen Erlebnissen ausgehen, ist entspannter, ruhiger. Die Leute granteln zwar, aber sind auch generell schon höflicher miteinander, achten mehr aufeinander. Ich meine, mir macht es nichts, wenn mich jemand mal so ein bisschen anraunzt, solange man dann trotzdem noch ordentlich aneinander vorbeigeht. Und das ist eh okay.
Lieber ein bisschen raunzen und dafür ordentlich miteinander umgehen, als allzu unentspannt zu sein im Miteinander. Ist es das, was Sie meinen?
Ja, schon. Also vielleicht ist dieses einfach mal ein bisschen granteln, ist ja auch zutiefst ehrlich. Und das schätze ich sehr. Ich mag Ehrlichkeit sehr viel lieber als vorgetäuschte Freundlichkeit, die mich dann verwirrt.
Verwirrt, weil man sie nicht entschlüsseln kann oder weil man davon ausgehen muss, dass sie ohnehin nur vorgeschoben ist und dazu dient, irgendein Ziel zu erreichen?
Das ist ja so, wenn Menschen sich merkwürdig verhalten, zum Beispiel überzogen freundlich sind, dann merke ich das durchaus. Aber ich verstehe halt nicht, warum. Und das ist das Schlimme daran, dass löst dann eine Gedankenspirale aus. Was mache ich gerade falsch? Warum sind die so? Hasst die Person mich? Verachtet sie mich? Bin ich gerade irgendwie unpassend und sie will mir das auf diese Art und Weise mitteilen? Das ist ganz furchtbar. Ich erkenne Ungereimtheiten. Ich analysiere ja das Verhalten anderer Leute durch und erkenne, wenn etwas vom üblichen Schema abweicht. Aber ich finde die Gründe nicht. Das ist dann einfach der Autismus. Und ich kann es auch nicht einfach wegschieben und abhaken.
Wenn wir jetzt beim Wegschieben und Abhaken ein Stück weit bleiben und ich Sie fragen würde, welche Tipps würden Sie Menschen geben, die vielleicht, ob beruflich oder privat, häufiger mit Menschen zu tun haben, die mit dem autistischen Spektrum leben? Gibt es für Autisten und Autistinnen, so verschieden sie sind, eine Art Grundregel-Bedienungsanleitung oder ist das ein Versuch, den man gleich im Keim ersticken sollte, weil er eh nichts bringt?
Also ich habe eine ganz, ganz wichtige Regel, die jeder hasst, weil sie so simpel und doch so unfassbar schwierig ist, begegnet Leuten auf Augenhöhe und mit Respekt. Immer. Egal, wen ihr vor euch habt. Und das fällt Menschen sehr, sehr schwer.
Haben Sie eine Theorie, warum das so sein könnte?
Weil das eine Akzeptanz des Andersseins mit sich bringt. Und das ist etwas, was uns schwerfällt, weil das Anderssein etwas ist, was in der Gesellschaft nicht wirklich Platz hat. Wir müssen das neu lernen und wir müssen Inklusion neu lernen. Also das ist, ich sage absichtlich müssen, weil es dazu keine Option gibt. Wir müssen das lernen. Wir müssen alle Menschen in die Gesellschaft holen und nicht an den Rand drücken.
Selbst auf die Gefahr hin, dass dieselbe Frage jetzt in anderer Form noch einmal gestellt wird, quasi alter Wein in neuen Schläuchen. Aber Sie haben gesagt, immer wird über Autisten gesprochen. Sie werden analysiert, sie werden zurechtgebogen, sie werden therapiert. Selten bis nie fragt einer jemanden, der mit Autismus lebt, was er will, was er braucht und wie es ihm geht.
Genau.
Was brauchen Sie, damit es Ihnen richtig gut geht? Und was bräuchte es auf gesellschaftlicher Ebene?
Ich brauche, dass man mit mir spricht. Dann kann ich situationsabhängig sagen, was ich möchte und was ich brauche. Und auf gesellschaftlicher Ebene braucht es das genauso. Ich kann nicht, so wie ich nicht als Mann über Frauenthemen sprechen kann, kann ich nicht als Nichtbehinderter über Behindertenthemen sprechen, sondern die Gruppe, die es betrifft, soll sich selbst vertreten, muss sich selbst vertreten. Dazu gibt es keine Alternative. Und die Menschen werden dann schon sagen, was es braucht.
Also ein guter Autist ist kein stiller Autist.
Nein.
Zumindest nicht, wenn er es nur macht, um möglichst nicht aufzufallen.
Ein für mich, also das Wort gut ist halt schwierig, weil das klingt schon wieder nach zurechtbiegen. Aber für mich sollten Autistinnen und Autisten einfach selbstbewusst und stark sein. So wie andere Menschen auch erzogen werden. Und raus in die Welt gehen und sagen, hier bin ich und ich kann was und ich bin genauso viel wert wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Und hey, hallo Welt.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage danke für ein sehr interessantes Gespräch. Wir hören zum Abschluss nochmal Musik. Ich glaube, die Wicked Streets fehlen uns noch. Was hat es damit auf sich? Dieses Lied?
Das ist ein Künstler, der die Stimmung meines Sommers sehr gut beschreibt und sehr gut aufnimmt und der demnächst auch in Wien spielen wird. Ich freue mich drauf.
In diesem Sinne, Musik ab.
I was out there with a thirst and hunger. I was out where I could feel much younger. I was kneeling, await some revealing, some release for these worn out knees. It don't matter what you say or do, what you feel, it comes right after you. You've been losing everything, been losing every losing. It don't matter who saved you a seat down these wicked streets.
Technisch unterstützt wurden wir heute von Günter Tomasch. Nähere Informationen zu diesen und anderen Freak-Radio-Sendungen gibt es auch auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.